Letzten Sonntag hörten wir, wie unser Herr und Meister Jesus Christus uns lehrt, wie wir beten sollen. Zunächst hörten wir, dass er dich lehrt, dass du eine Beziehung brauchst, um zu Gott zu beten. Du sollst Gott Vater ansprechen. Hast du nachgedacht über diese Beziehung und ob du sie hast? Und wenn du diese Beziehung hast, hast du darüber nachgedacht, wie unfassbar herrlich und gnädig das ist, dass du Gott als deinen Vater ansprechen darfst in Wahrheit, was du berührt von dieser Gnade. Aber hat es dich auch dazu geführt, dass du Gott in Vertrautheit gesucht hast und wirklich diesen innigen, vertrauten, familiären Umgang gepflegt hast mit deinem Vater? Aber gleichzeitig hast du auch darauf geschaut, dass du wirklich in tiefer Gottesfurcht mit größter Ehrerbietung zu deinem Vater im Himmel kommst? Und hast du überprüft, was eigentlich Priorität hat in deinem Gebetsleben? Denn wir haben gelernt, es geht nicht um unseren Namen, einfach um unsere Bedürfnisse und Wünsche. In allererster Linie geht es um Gott und seine Ehre. Und deswegen war die erste Bitte, die wir gehört haben, geheiligt werde dein Name. Hat dich das berührt und bewegt, dass du mehr dafür gefleht hast, dass der Herr doch dafür sorge, dass sein Name geheiligt werde? Dass er mehr als heilig erkannt werde und mehr als heilig verehrt wird? Hast du dafür gefleht für dein eigenes Leben? Hast du daran durch Gottes Gnade gearbeitet, dass doch Gottes Name heilig sei in deinem Leben? Denn im Leben der Menschen, mit denen du zu tun hast, verändert es dein Gebetsleben, was der Herr Jesus uns hier lehrt? Wenn nicht, dann können wir uns das alles sparen. Weil der Herr Jesus möchte uns lehren, wie wir beten sollen. Und so wollen wir nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern auch Täter. Heute wollen wir uns mit der zweiten Bitte beschäftigen, die Christus uns lehrt. Und wieder sitzen wir zu seinen Füßen und wollen auf jedes Wort Acht geben. Die zweite Bitte lautet, dein Reich komme. Man könnte auch übersetzen, deine Königsherrschaft komme. Lasst mich zunächst klarstellen, was diese Bitte nicht bedeutet, denn man könnte auf vielleicht falsche Gedanken kommen. Erinnert euch, geheiligt werde dein Name bedeutet nicht, dass wir dafür beten, dass Gottes Name heiliger wird. Gottes Name ist vollkommen heilig. Es bedeutet, dass Gott als heilig anerkannt und verehrt wird. Die Bitte, dass Gottes Reich komme oder seine Königsherrschaft komme, bedeutet nicht, dass Gott noch nicht über diese Welt herrschen würde. Die Heilige Schrift ist unmissverständlich klar. Gott regiert schon immer und er herrscht über ausnahmslos alles. Wir haben vor kurzem eine Predigtreihe gehört über den Psalm 103, erinnerst du dich? An Vers 19? Da heißt es, der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Unmissverständlich. Er regiert, er herrscht als König über alles und da ist nichts, worüber er nicht Vollmacht hätte, darüber regieren würde. So betet auch der König David vor seinem Tod zu Gott dieses wunderbare Gebet in 1. Chronik, Kapitel 29. Da heißt es ab Vers 11, da betet David, dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Unmissverständlich. Der Herr regiert über alles. Hören wir noch Nebukadnezar, dem sein Verstand zurückkehrte, in Daniel 4, ab Vers 33. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation währt. Und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Er herrscht über alles. Noch ein Beispiel. Psalm 47, Abvers 7. singt Gott. Singt unserem König, singet. Das wollen wir tun. Auch wenn Menschen das verbieten. Wir singen unserem König. Denn Gott ist König der ganzen Erde, singt einem Psalm. Gott ist König geworden über die Nationen. Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. Also wir könnten jetzt den ganzen Tag lang damit weitermachen. Eine Bibelstelle nach der anderen zitieren. Die Heilige Schrift ist unmissverständlich klar. Gott herrscht als König. Er sitzt auf seinen Himmelsthron und er regiert über alles und jedem. Das bedeutet auch konkret, dass Gott über jeden einzelnen Menschen regiert, über jedes einzelne Menschenleben, selbst über die, die nicht glauben. Er ist König, er herrscht über einen jeden. Auch dafür will ich euch ein paar Beispiele nennen. Jeremia Kapitel 10, Vers 23. Ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seine Schritte zu lenken. Sprüche 20, Vers 24. Vom Herrn sind die Schritte des Mannes bestimmt und der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen? Sprüche 16, Vers 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Sprüche 19, Vers 21. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. Also halten wir fest. Gott hat alles geschaffen. Er herrscht über alles, ausnahmslos über jeden. Er regiert über alles und sein Wille geschieht, sein Ratschluss kommt immer zustande. Keiner kann seine Pläne durchkreuzen oder seine Herrschaft behindern. Keiner kann ihn in die Quere kommen. Niemand kann ihn absetzen oder ihn stürzen von seinem Thron. Sein Königreich ist ein ewiges Reich. Es hat kein Ende. Wenn wir also beten, dein Reich komme, also deine Königsherrschaft komme, dann sagen wir damit nicht, Herr, wir wünschen uns, dass du doch endlich regieren würdest. Als sei Gott noch kein König, als würde er noch nicht regieren, als hätte er nicht schon längst alles unter Kontrolle. Nein, Gott herrscht über ausnahmslos alles, aber wenn Gott doch jetzt regiert und er König ist und alles ist ihm untertan, warum lehrt Christus uns dann noch beten, dein Reich komme? Ganz einfach. Weil es neben der allgemeinen Herrschaft Gottes in seiner Vorsehung und Souveränität über das ganze Universum noch zwei Arten gibt, wie er in besonderer Weise herrscht und noch herrschen muss. Zwei Weisen seiner Königsherrschaft, die erst kommen müssen, die nicht allgemein schon auf der Welt vorhanden sind. Die Puritaner haben unterschieden zwischen der Königsherrschaft der Gnade und der Königsherrschaft der Herrlichkeit. Und beides ist in Wirklichkeit eins. Also wir reden nicht von zwei Dingen, sondern von einer Herrschaft, die sich aber erweisen muss in zweifacher Weise. Beides muss kommen. Der Puritaner Thomas Watson sagt es einmal so, und dieses Zitat ist so reich, man muss eigentlich lange Zeit darüber nachdenken, aber er drückt es so wunderbar aus. Er sagt, das Königreich der Gnade ist nichts anderes als der Anfang des Königreichs der Herrlichkeit. Das Königreich der Gnade ist die Herrlichkeit in Samenform und das Königreich der Herrlichkeit ist die Gnade in der Blüte. Das Königreich der Gnade ist die Herrlichkeit in der Morgenröte und das Königreich der Herrlichkeit ist die Gnade in voller Mittagssonne. Das Reich der Gnade ist die kämpfende Herrlichkeit und das Reich der Herrlichkeit ist die triumphierende Gnade. Das Reich der Gnade führt zum Reich der Herrlichkeit. Das klingt erstmal kompliziert. Man muss erstmal überlegen, was bedeutet das? Ich hoffe, wir verstehen es, wenn wir diese Predigt gehört haben. Beides ist also eins und beides muss kommen. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann bedeutet das, dass wir dafür beten, dass sein Reich komme als Herrschaft der Gnade und Herrschaft der Herrlichkeit. Wir wollen uns diese beiden anschauen. Also erstens, was ist damit gemeint, dass wir beten, dass sein Reich komme? Erstens, dass sein Reich komme als Reich, als Herrschaft, als Königsherrschaft der Gnade. Denn ja, Gott regiert über alle, auch über seine Feinde, auch über alle, die tot sind in ihren Sünden. Obwohl die Menschen versklavt sind unter dem Satan, unter der Herrschaft der Finsternis, regiert Gott dennoch über alles souverän. Aber diese allgemeine Herrschaft Gottes ist etwas anderes als ein Königreich der Gnade. Nun, was ist das? Diese Herrschaft, diese Königsherrschaft der Gnade kommt immer dann, wenn Gott durch seinen Sohn Jesus Christus seine Herrschaft aufrichtet im Herzen eines Menschen. Das heißt, wenn er verlorenen Sündern Gnade schenkt, dass sie ihn erkennen, dass sie sich bekehren, dass er sie erlöst und dass er sie rettet. Immer da ist das Reich der Gnade gekommen, wenn Menschenherzen so von Gott verändert werden, dass sie nicht länger gegen ihn rebellieren, sondern ihn als Herrscher und König anerkennen und sich seiner Herrschaft völlig unterwerfen. Hier ist das Reich der Gnade, das Reich des Sohnes Gottes, des Erlösers angebrochen, inmitten der Gemeinde, inmitten der Erlösten, hier auf diesem finsteren Planeten. Obwohl die Heilige Schrift sagt, die Welt liegt im Bösen. Im Lukas-Evangelium predigt Christus das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist in Wirklichkeit das Zentrum der Verkündigung. Das, was Gott durch seinen Sohn tut, um seine Herrschaft aufzurichten. Darum dreht sich alles. Und darum heißt es in den Evangelien immer wieder, dass Christus und die anderen das Reich predigten. Und dieses Reich, diese Verkündigung des Reiches ist immer verbunden mit dem Aufruf, kehrt um, tut Buße und erwerft euch der Königsherrschaft Gottes in seinem Sohn. In Lukas 10 haben wir gelesen, Vers 9, und er heilte die Kranken darin und sprach zu ihnen, er sagt zu den Jüngern, heilt die Kranken darin in den Städten und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und in Lukas 10, Vers 11, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab, doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Lukas Kapitel 11, Vers 20. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Also das Reich Gottes ist da gekommen, wo Christus erlöst von dem Bösen, wo er Menschen rettet, wo er befreit aus der Herrschaft des Satans. Später in Lukas 17 lesen wir darum ab Vers 20. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Weil Christus, der eingesetzte König aller Könige, der Herr über dieses Reich mitten unter ihnen ist und hier vor ihren Augen erlöst und rettet und sein Reich und seine Herrschaft aufrichtet, immer da, wo Christus erlösend eingreift als Fürst des Friedens, Frieden mit Gott schenkt und Menschen erlöst aus der Macht der Finsternis, da ist das Reich der Gnade gekommen, wo er Sünden vergibt und Menschen ewiges Leben schenkt. Das ist das Reich Gottes, die Herrschaft des Erlösers. Dieses Reich muss demütig angenommen werden. Die Stolzen, die sich selbst für verständig und weise erachten, die sehen das nicht. Aber die Demütigen, sie sehen die Herrlichkeit dieses Reiches. Wie Jesus sagt in Lukas 18, Vers 17, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Das ist also das Erste, wofür wir beten. Dein Reich komme, dann beten wir dafür, Herr, durch deinen Sohn bringe das Reich der Gnade zu Sündern wie uns. Wir haben diese Herrschaft der Gnade nicht in uns selbst, darum dein Reich komme. Ja, Gott regiert über alles seit jeher, aber in dem Reich seiner Gnade des Erlösers muss er kommen zu uns Menschen in einer besonderen Weise. Wie Christus dem Paulus sagte, als er ihn senden wollte, da heißt es in Apostelgeschichte 26, ich sende dich, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das bedeutet es also, Teil dieses Reiches Gottes zu werden, dass dir die Augen geöffnet werden dafür, dass Gott Herrscher ist und dass du dich bekehrst, weg von der Finsternis, weg von der Macht des Satans, hin zum Licht, hin zu Gott und dann durch Jesus, durch den Glauben an ihn, Vergebung deiner Sünden empfängst und das Erbe unter den Heiligen, unter denen, die geheiligt sind durch den Glauben an Jesus. Plötzlich sind da Menschen, die erleuchtete Augen haben, die sich plötzlich, obwohl sie Rebellen waren und rebelliert haben gegen Gottes Herrschaft, sich plötzlich seiner Herrschaft unterwerfen plötzlich heilig leben wollen, plötzlich den Herrn ehren wollen. So heißt es in Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Gott hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wenn wir also beten, dein Reich komme, beten wir zunächst dafür, dass Gott durch Christus seine Herrschaft der Gnade aufrichte und dass dieses Reich der Gnade sich ausbreite auf der ganzen Welt. Überall, in jedem Stamm und jeder Sprache und Nation Menschen erreicht. Ja, er herrscht über alles, aber nicht in jedem Menschen in seiner Gnade. Darum sprachen die Puritaner von dem Königreich der Gnade, von der Herrschaft der Gnade, dieses Friedensreich Christi, das jetzt schon da ist, das zu finden ist in seiner Gemeinde, in den Gläubigen. Wir beten, dass Gottes Reich komme, in dem Christus Menschen erlöst und sie so unter Gottes ewige Herrschaft der Gnade bringt. Und darum flehen wir, Herr, setze doch deine Herrschaft durch, bekehre du doch Menschenherzen, rette sie durch deinen Sohn, bau deine Gemeinde auf der ganzen Welt soll deine Herrschaft aufgerichtet werden in der Gnade, sodass dein Königreich der Gnade sich ausbreitet und mehr Menschen ihre Knie schon jetzt beugen und mit ihrer Zunge bekennen, dass der Herr Jesus Herr zu nennen sei, zur Ehre Gottes des Vaters, dass überall sein Name geheiligt werde, dass sein Name groß sei unter den Nationen, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Sag, betest du dafür, dass sein Reich komme für dich selbst, dass seine Herrschaft in dir aufgerichtet sei und alles seiner Herrschaft unterworfen sei? Manche fragen sich, ja, was heißt das denn konkret und warum fehlt bei Lukas das, was bei Matthäus steht? Bei Matthäus steht nämlich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nun merkst du nicht, dass das eine Ausführung ist, eine Erklärung dafür ist, was das bedeutet, dass Gottes Reich kommt? Da das Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, wo ihm alles unterworfen ist und ihm alles gehorcht, dass das geschieht in Menschen, auf der Erde. Das bedeutet, dass Gottes Reich kommt. Dass plötzlich Menschen sich unterwerfen. Jesus sagt nämlich in Matthäus Kapitel 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Wisst ihr, von klein auf an sind wir dazu trainiert, durch unsere sündige Natur und den Einfluss der Welt, dass wir meinen, wir regieren über unser eigenes Reich, wir sind unser eigener König, wir entscheiden, wo es lang geht, wir tun, was uns gefällt. Wir sagen im Grunde, wir drehen das um, was im Vater unser steht. Wir sagen, unser Wille geschehe, wie hier auf Erden, so auch im Himmel. Gott hat sich zu richten nach dem, was wir zu sagen haben. Wir sind selbstzentriert, wir sind egoistisch, uns geht es einfach um uns selbst, um unsere Vorstellung. Gott überwindet das in dem Herzen eines Sünders, dass sie sich plötzlich als seine Knechte erkennen und nichts anderes wollen, als seinen Willen zu tun. Da ist die Herrschaft der Gnade aufgerichtet. Zu sprechen, du allein hast das Sagen über mein Leben. Und das erkennt man an Bekehrung, an Gehorsam, an Hingabe, an Dienst, an Verehrung, an Verbreitung von Gottes Namen. So wie Calvin einmal gesagt hat, wir müssen das unsichtbare Reich Gottes sichtbar machen in unserer Mitte. Ja, wie denn? Indem wir unseren König verehren und ihn feiern, ihm treu dienen und seinen Willen tun, seine Befehle ausführen und alle Menschen zu ihm einladen und verkündigen, dass er herrscht und dass er kommen wird zum Gericht. Ja, aber dass jetzt noch das Reich der Gnade offen steht für alle, die da umkehren und glauben. Ja, bist du Teil dieses Reiches der Gnade? Ist diese Herrschaft aufgerichtet in deinem Herzen? Paulus sagt in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Hast du daran Anteil? Man wird es in deinem ganzen Leben ablesen können. Und das heißt in Hebräer Kapitel 12, Vers 28, deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Gott dankbar dienen mit Scheu und Furcht, eben weil wir das Reich empfangen haben. Betest du so: Herr, regiere in mir, lass deine Königsherrschaft aufgerichtet sein und komme und herrsche über jeden Bereich meines Lebens, über meine Familie, über meine Beziehungen, über meine Arbeit, über meine Finanzen, über meine Freizeit, über mein Denken, Reden und Tun, einfach über alles dein Reich komme. Ich will dir gehorchen, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Betest du so für dich, betest du so für deine Lieben, für deine Geschwister und selbst für die Gottlosen, ja für die ganze Welt, weil du ein Verlangen hast, dass sein Reich komme, in dem sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dass Menschen sich beugen vor seiner Herrschaft und Teil werden dieses Friedensreiches, der Herrschaft der Gnade und versöhnte Untertanen Gottes werden. Also, wir hörten nun, was das Königreich der Gnade ist, also was die Herrschaft der Gnade ist, die jetzt schon angebrochen ist in unserer Mitte und sich ausbreitet auf der ganzen Welt. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles, was es bedeutet, wenn wir beten, dein Reich komme. Dies ist erst der Beginn, und zwar der Beginn des Reiches der Herrlichkeit. Noch einmal das Zitat von Thomas Watson, vielleicht verstehen wir es mittlerweile besser. Das Königreich der Gnade ist nichts anderes als der Anfang des Königreichs der Herrlichkeit. Das Königreich der Gnade ist die Herrlichkeit in Samenform. Und das Königreich der Herrlichkeit ist die Gnade in der Blüte. Das Königreich der Gnade ist die Herrlichkeit in der Morgenröte. Und das Königreich der Herrlichkeit ist die Gnade in voller Mittagssonne. Das Reich der Gnade ist die kämpfende oder umkämpfte Herrlichkeit. Und das Reich der Herrlichkeit ist die triumphierende Gnade. Das Reich der Gnade führt zum Reich der Herrlichkeit. Was ist damit gemeint? Nun, die Herrschaft, die jetzt schon aufgerichtet ist in unserem Herzen, ist noch nicht in voller Blüte sichtbar. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Zu dem Kommen des Reiches Gottes in Herrlichkeit, in sichtbarer Herrlichkeit. Denn auch wenn Gott herrscht über alle Welt und auch wenn Christus sitzt auf dem Thron und Jerusalem gerichtet hat und den Tempel hat zerstören lassen, um deutlich zu machen, seine Herrschaft der Gnade hat angebrochen, seine Gemeinde wird gebaut, so ist doch sein Reich noch nicht in sichtbarer Herrlichkeit erschienen. Wie es heißt in Hebräer Kapitel 2, Vers 8 über den Sohn, da heißt es: Denn indem Gott ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Also Christus ist schon längst alles unterworfen. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Aber dann fügt der Hebräerbriefschreiber noch hinzu: Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Wir sehen immer noch, wie man gegen Gott rebelliert, wie man in Sünde lebt. Ja, tatsächlich lehrt die Heilige Schrift darum, dass das Reich Gottes erst noch kommen muss, nämlich in seiner sichtbaren und vollendeten Weise, indem Gott dann alle seine Feinde vollständig unterwirft und vernichtet und sein ewiges Reich aufrichtet in Macht und in Herrlichkeit. Christus sprach auch von diesem Kommen schon in Lukas Kapitel 9, Vers 26. Da sagt er: Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Und dann erinnerst du dich sicherlich daran, dass die Jünger so einen Vorgeschmack bekommen haben auf dieses Reich der Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung in Kapitel 9, wo die alttestamentlichen Heiligen verherrlicht waren, mit den neutestamentlichen Heiligen vereint auf dem Berg, Christus in ihrer Mitte verherrlicht und strahlt wie die Sonne. Und dann kommt der Vater herab in eine Herrlichkeitswolke und bildet selbst ja eine Hütte über sie und spendet ihnen Schatten. Darum beten wir, dass diese zukünftige Herrlichkeit des Reiches Gottes doch endlich offenbar werden möge, dass Christus doch wiederkomme und sein ewiges Königreich der Himmel aufrichte, dass der Himmel auf die Erde kommt und endlich diese Welt erneuert wird in vollständiger Weise, wie Paulus sagt in Römer 8, das ganze Kapitel, aber er sagt dort im Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die Vollendung aller Tage, wo Christus erscheinen wird, zu richten alle Lebenden und Toten und sein heiliges Reich aufgerichtet wird und wir es erben werden in Herrlichkeit. Und alle seine Feinde werden zunichte gemacht. Und keiner wird übrig bleiben. Wie es heißt im 2. Petrusbrief, bald werden wir an dieser Stelle sein, in unserer Reihe. Da ist es ab Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Und dann Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Verstehst du? Ja, Gott herrscht jetzt schon über alles. Und ja, auch jetzt schon in besonderer Weise in rettender Gnade in seinen Gläubigen auf der ganzen Welt, in seiner Gemeinde. Aber all das führt letztendlich zu dem Reich der Herrlichkeit, wo alle seine Feinde für immer vernichtet sein werden und alle seine Heiligen für immer verherrlicht. Beide Reiche, das Reich der Gnade jetzt schon auf Erden und dann mündet das Reich der Gnade in das Reich der Herrlichkeit, wenn er erscheint in Herrlichkeit und Macht. Beides wird sozusagen erwähnt in Titus Kapitel 2, da heißt es ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Das ist das Reich der Gnade, das jetzt schon angebrochen ist in uns. Dass die Gnade gekommen ist, dass wir all diese Sünde verleugnen, damit nichts mehr zu tun haben wollen und jetzt gottesfürchtig und heilig leben. Jetzt in dieser Zeit sein Gnadenreich in unseren Herzen. Aber dann schreibt er weiter, wie leben wir denn so, ab Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Also wer im Reich der Gnade ist, der Teil daran hat, der lebt so, weil er die Hoffnung hat, dass das Reich der Herrlichkeit kommt. Dass Christus erscheinen wird, der Retter, dass wir ihn sehen werden und dass wir eingehen werden in das ewige Reich der Herrlichkeit. Und darum, wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, Herr, herrsche jetzt schon zur Rettung und zur Gnade. Aber wir beten auch schon, bring deine ewige Herrlichkeit, indem du sichtbar dein ewiges Reich aufrichtest und alle anderen Königreiche der Welt für immer vernichtest. Wie es heißt im Buch Daniel, dass das Königreich Gottes alle Reiche der Welt zermalmt. Das passiert jetzt schon vor unseren Augen, dass das Evangelium in alle Nationen geht. Aber dann, wenn er kommt, wird er alle, die nicht glauben, alle Nationen, die sich gegen ihn auflehnen, rebellieren. Er wird sich für immer zunichte machen und zermalmen. Möge das Reich der Finsternis des Satans und seiner Engel und aller Gottlosen für immer zunichte werden. Dass alles, was sich seiner Herrschaft widersetzt, alles, was gegen ihn und gegen sein Volk streitet, für immer beseitigt wird. Dass nur noch Menschen da sind, die ihn anerkennen als König, ihn verehren und lieben und ihm dienen. Betest du so? Ist das dein Verlangen? Dein herzliches Verlangen, Herr, mögest du doch kommen, um dein Reich der Herrlichkeit aufzurichten, um das Böse für immer zu beseitigen. Darum beten wir, komme bald, Herr Jesus. Verstehen wir nun besser, was der Puritaner Thomas Watson meinte? Das Königreich der Gnade ist nichts anderes als der Anfang des Königreichs der Herrlichkeit. So fängt es an und es mündet alles in dieses Reich der Herrlichkeit. Das Königreich der Gnade ist die Herrlichkeit in Samenform. Das Königreich der Herrlichkeit ist die Gnade in der Blüte, in vollendeter Form. Das Königreich der Gnade ist die Herrlichkeit in der Morgenröte. Die Sonne geht auf. Und das Königreich der Herrlichkeit ist die Gnade in voller Mittagssonne. Also damit fängt alles an, mit dieser Gnadenherrschaft, die mündet in die Herrlichkeitsherrschaft. Das Reich der Gnade ist die kämpfende Herrlichkeit. Also wir haben jetzt die Gnade, gegen Sünde zu kämpfen und den Herrn nachzufolgen. Und das Reich der Herrlichkeit ist die triumphierende Gnade, wenn endlich aller Kampf vorbei ist und wir verherrlicht hassen und all seine Gnade in Fülle sehen und erleben, indem auch gänzlich aller Widerstand in uns beseitigt ist und alle Sünde. Das Reich der Gnade führt zum Reich der Herrlichkeit. Welch eine Gnade! Ja, und letztendlich welch eine Herrlichkeit! Wie wunderbar ist es, dass wir beten können, dein Reich komme. Tust du das von Herzen? Sehnt sich dein Herz danach, dass alles jetzt schon in deinem Herzen sich fügt unter seine Herrschaft? Und dass du dich sehnst, dass er kommt in Herrlichkeit, damit alles beseitigt wird, was ihn nicht ehrt? Nun lass uns dem Herrn unsere Schuld bekennen, dass wir nicht genug gefleht haben von ganzem Herz, dass sein Reich doch komme in uns, sein Reich der Gnade. Dass wir es viel zu sehr missachtet haben, doch zu flehen, dass der Herr noch viele erretten möge, dass man ihm gehorcht und dass man ihm dient und dass wir doch so wenig Verlangen haben, seine Herrschaft zu sehen in unserem eigenen Leben und im Leben der anderen. Lass uns ihm unsere Schuld bekennen, wo wir ihm nicht gehorcht haben, wo wir ihn missachtet haben, obwohl er doch herrscht. Wo wir nicht das Verlangen hatten, dass sein Reich doch auch komme in Herrlichkeit. Dass wir kein Verlangen danach hatten, diese Worte zu hören, siehe, ich mache alles neu. Lasst uns dem Herrn unsere Schuld bekennen. Aber lasst uns auch umkehren und doch mehr darum flehen und ringen im Gebet. Herr, dein Reich komme in meinem Leben, im Leben meiner Lieben, meiner Geschwister und aller in der Welt. Und dass deine Herrlichkeit komme, dein Reich, das du aufrichtest. Aber lasst mich wieder mit diesem Gedanken schließen. Achte darauf, dass es ein Gebet ist, eine Bitte an Gott. Denn er muss in uns bewirken, was vor ihm wohlgefällig ist. Dieser Segen, den wir jeden Sonntagmorgen hören aus dem Hebräerbrief. Christus hat alles dafür getan, dass das Reich überhaupt komme. Er hätte es bei seiner allgemeinen Herrschaft belassen können, sodass wir einfach alle verdammt werden, weil wir uns ihm widersetzt haben. Aber es hat ihm gefallen, sein Reich der Gnade zu bringen, um uns zu führen in sein Reich der Herrlichkeit. Er, Christus, hat alles dafür vollbracht, dass wir das beten können und dass, wenn wir das beten, dass wir glauben dürfen, dass Gott es uns tatsächlich schenkt, dass sein Reich komme in uns und sein Reich komme in Herrlichkeit. Denn weißt du, Christus, er war der einzige Mensch, der jemals gelebt hat unter Gottes allgemeiner Herrschaft, der niemals etwas getan hat, wo er ungehorsam gewesen wäre. Und selbst in dem Moment, wo die schlimmste Strafe ja Gottes gerechter Zorn, der Grimm des Allmächtigen über ihn kommen sollte, da hat er gebetet, so lesen wir im Lukas Kapitel 22 im Garten Gethsemane, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Für all die unzähligen Male, wo wir gesagt haben, nicht dein Wille, Gott, sondern mein Wille geschehe. Christus hat diesen Kelch des Zornes Gottes, der kommt über alle Rebellion, er hat diesen Kelch zur Neige, ja bis zum letzten Tropfen geleert für uns, damit das Reich der Gnade zu dir kommt, damit du aufgenommen wirst, in das Reich der Herrlichkeit. Damit sein Reich komme zu dir, musste Gottes Zorn kommen über ihn. Damit Gottes Reich der Herrlichkeit komme über dich, musste Gottes Zorn, sein Gericht über Christus kommen, sodass er in Schande zerschlagen wurde von seinem Vater. Er hat alles vollbracht, dass das Reich Gottes komme in Gnade und in Herrlichkeit. So dass wir nun Erben dieses herrlichen Reiches sind und Mitarbeiter dieses Reiches und daran mitarbeiten dürfen, als seine Knechte es verkündigen und ausbreiten und sichtbar machen dürfen in unserer Mitte, wie Calvin gesagt hat, indem wir ihn verherrlichen, indem wir ihm gehorchen, indem wir ihn verkündigen, indem wir ihn mit allem, was wir sind und haben, zeigen, sein Reich soll kommen, sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und am Ende, dass der Herr Jesus uns in Gnaden annimmt, unser König, wie es heißt in Matthäus 25, Vers 34, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt an. Er hat es für uns getan. Er lässt es uns erben. Er hat es uns bereitet. Das Königreich der Gnade, das Königreich der Herrlichkeit, es ist unser. Möge er uns seine Gnade schenken, dass er über uns herrscht, dass jeder von uns eingehen möge in das ewige Reich der Herrlichkeit. Und bis dahin lasst uns beten, jeden Tag, Vater, dein Reich komme. Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus, der uns dieses Reich erworben hat, teuer, durch sein heiliges Blut. Amen. Amen.